War die Dreierkette schuld? Mehr zur Magerkost gegen Magdeburg jetzt gleich in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgeflickt. Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Wir nehmen auf am Montagnachmittag, also einen Tag nach dem Spiel gegen Magdeburg, das 0-0 ausging. Mit dabei ist der Jakob. Gute, Jakob.
Gute an alle. Ich freue mich, wieder dabei zu sein und freue mich auf den regen Austausch mit euch und der Community.
Ja, und ein Kalispera an Nick. Hallo, Nick.
Wow, Stefan. Ich hätte nicht gedacht, dass du auch Griechisch kannst. Ja, hallo aus Kreta. Ein Kurzurlaub von der Woche mit meiner Frau und ja, schöne Grüße aus Griechenland.
Ja, schön. Umso mehr ehrt es dich, dass du aus dem Urlaub trotzdem Zeit für die Heinerstube findest. Dafür vielen Dank. Ja, wir haben gestern, du hast das Spiel gestern, glaube ich, am Strand gesehen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Was war dein Eindruck? Also nicht vom Strand, sondern vom Spiel.
Ja, Gott sei Dank habe ich es am Strand gesehen. Allerdings haben die einen oder anderen da auch mal ein bisschen aufgehorcht, weil ich anscheinend ein bisschen laut war. Ich hatte ja Kopfhörer auf.
Das und kann ich mir gar nicht vorstellen, oder, Nick, dass du
ein oder andere Mal wohl etwas laut geschrien, wie meine Frau mir signalisiert hat. Ja, also es war schon echt mager und hat mir schon ein bisschen die Laune gestern verhagelt, ganz offen.
Jakob, wie hast du es gesehen?
Ja.
Nicht am Strand wahrscheinlich. Ja.
Nee, leider nicht am Strand. Ich war tatsächlich in Köln unterwegs und habe dann auch den Stream eingeschaltet. Also ich war leider nicht im Stadion, war anderweitig unterwegs. Aber ja, ich habe immer so ein bisschen Angst vor Spielen, wo frisch ein Trainerwechsel stattfindet oder wo mal einer dann, der Interimstrainer dann von der zweiten Mannschaft in dem Fall dann einspringt, weil man kann es halt dann nicht einschätzen, ne? Und dann hat man Angst, dass da eben dann dieser Aufschwung dann mit uns dann eingeleitet wird. Ja, die ersten 15 Minuten dachte ich auch so, oioioi, also das wird ein sportliches Spiel, das ist auch mit der dann Dreierkette, Maglica hinten mit in der Innenverteidigung drin. Ja, hatte ich so ein bisschen Bedenken und ja, wenn wir jetzt das Spiel so ein bisschen auflösen, dann werden wir, glaube ich, auch in einigen Punkten gemeinsam kommen.
Ja. Ja, es war kein gutes Spiel, fand ich auch. Also kann man nichts beschönigen. Die Frage ist, ob es jetzt wirklich so schlimm ist, ob die Alarmglocken schon läuten müssen. Ich habe irgendwo gelesen, ein Punkt gegen den Abstieg. Hey, das ist ein bisschen too much. Die Lilien haben jetzt zwar die letzten beiden Spiele, also auch gegen Kiel war ja schon nicht gut, nicht gewonnen. Sie haben aber auch nicht verloren. Sie sind in 5 Spielen unbesiegt. Also man kann das Glas halb voll oder halb leer sehen. Nichtsdestotrotz hat das gestern, wo ich das Spiel gesehen habe im Stadion, nicht besonders viel Spaß gemacht, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, lasst uns ein paar Worte noch über die Aufstellung sprechen und den Kader. Ich glaube, die größte Überraschung war auf der Bank, dass nämlich Matthias Bader wieder dabei war und Paul Will dann doch nicht. Florian Kohfeldt hatte sich vor dem Spiel eher in die entgegengesetzte Richtung geäußert. Paul Will hatte wohl sehr gut trainiert in der Länderspielpause. Bei Matze Bader war es, ja, war die Trainingsleistung wohl so eher durchwachsen. Kohfeldt hat mir dann vor dem Spiel gesagt, dass er sich dann für Bader entschieden hat, weil es ja was für den Fall, dass was mit Lopez ist. Und ja, er sollte recht bekommen leider, aber dazu kommen wir dann später. Das soweit auf der Bank, die Überraschung, dass er mit Dreierkette gespielt hat, war wenig überraschend, weil er eben Fabian Nürnberger fehlt mit einer Außenmeniskus-OP, wird aber Gott sei Dank nicht so lange dauern bei Nürnberger. Also möglicherweise ist er schon um die nächste Länderspielpause wieder dabei, auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Das also war eine gute Nachricht, die dann auch in der Länderspielpause kam. Also es ist jetzt nicht so schwer, wie man das zunächst hätte befürchten können. Ja, Es war aber auch, das muss man auch nochmal der Richtigkeit halber sagen, es war keine reine Dreierkette, denn im Aufbauspiel haben sie mit Viererkette gespielt. Da hat sich nämlich Lopez dann zurückfallen lassen und da haben sie tatsächlich Lopez, Rechtsverteidiger, Patrick Pfeiffer, Vukotic in der Innenposition und Maglica auf der linken Abwehrseite. So haben sie aufgebaut, nur gegen den Ball. Also wenn Magdeburg dann angegriffen hat, dann haben sie mit einer Dreierkettenformation gespielt. Also war so ein, war auch keine reine Dreierkette. Ja, Jakob, du hast das auch erwähnt schon, Dreierkette. Ich fand sie jetzt aber ehrlich gesagt nicht wirklich schlecht. Also wie hast du es gesehen?
Ja, man muss, also um das richtig zu stellen, ist es ja, ich glaube, da sind wir alle in den letzten Folgen auch einer Meinung gewesen, dass wir so eher der Freund von der Viererkette, unserem Standardsystem sind mit Rafa Nürnberger, der ja leider verletzt ist. Allerdings ist das, glaube ich, auch dem geschuldet jetzt gewesen, weil man sich dem Gegner angepasst hat. Jeder, der die Pressekonferenz gesehen hat, weiß, dass Kofeld und sein Trainerteam sich auf einen Gegner eingestellt haben, der im Ballbesitz ist und eben die Lilien ein bisschen drauf lauern auf Ballverluste etc. Ja, deswegen, also ich finde, wenn man Lopez dann auf rechts zieht und Maglitz auf links, war dem wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass Maser ja eben sich nicht zu verausgaben sollte und nicht zu beschäftigt sein sollte mit der Verteidigung als Schienenspieler. Und ja, das hat ihm auch ganz gut getan, weil ich glaube, dem werden wir alle zustimmen, dass Maser ja echt ein gutes Spiel gemacht hat.
Ja, Nick, wie hast du es gesehen? War die Dreierkette maßgeblich für die Sache, wie das Spiel gelaufen ist, dass es eben kein so gutes Spiel geworden ist, oder lagen die Probleme eher anderswo?
Nee, also die Dreierkette war definitiv nicht schuld. Ich fand die Aufstellung ehrlich gesagt ganz spannend und auch mit Blick auf die Stärken von Magdeburg, eben dieser Ballbesitzfußball, auch die einzig richtige Entscheidung. Ja, Theorie und Praxis. In der Theorie mit schnellen Spielern nach schnellen Ballgewinnen schnell hinter die Kette kommen, ja, so hätte es sein sollen. Ich finde, wir haben defensiv über 90 Minuten gut gestanden. Also wenn man das Positive sehen will aus Kiel und jetzt auch aus dem Spiel, so Dinge hätten wir verloren die letzten Jahre. Wir standen echt stabil. Mir hat auch gefallen, wie jeder für den anderen da war. Da gab es einige brenzlige Situationen, wo dann einer aushelfen musste. Das fand ich super. Also da gibt es nichts zu mäkeln, aber was wir offensiv gebracht haben, das war Ausnahme Masaila äußerst dünn. Also ich habe ja nichts dagegen, wenn man im eigenen Stadion zu 60% dem Gegner einen Ball gibt. Aber dass offensiv fast jeder Ball weg war, das ist für mich angesichts der Qualität, die wir in diesem Kader haben, überhaupt nicht nachvollziehbar. Und wir müssen leider konstatieren, feststellen, dass einige wichtige Spieler momentan eine Delle haben in der Form. Also ich möchte Korridor nennen. Wir sind, glaube ich, alle Riesenfans von ihm. Aber der, was er die letzten zwei Spiele gemacht hat, fand ich nicht gut. Im Pressing war es noch okay, aber offensiv hier noch ein Haken, dort noch eine Hacke und noch ein Übersteiger. Kein klares Passspiel. Einige wirklich gute Situationen kaputt gemacht, indem er zu verspielt war oder auch nicht den Abschluss gesucht hat. Richter, an einem guten Tag macht der mal mindestens ein Ding von den Chancen, die er hatte. Ich finde, er hat auch einen äußerst unglücklichen Tag gehabt, viel falsche Entscheidungen auch getroffen. Und ja, also man muss sagen, alle Statistiken haben ja rein theoretisch für Magdeburg gesprochen, aber unterm Strich hatten wir die besseren Chancen und wir hätten tatsächlich das Ding auch noch gewinnen können. Trotzdem, es wäre auch nicht verdient gewesen, das muss man ganz klar sagen. Und ja, ich finde es schade. Wir waren ja alle so begeistert von unserem Offensivfußball und da muss man jetzt einfach die letzten zwei Spiele sagen, das war mehr als dünn.
Ja, aber ich hätte, für mein Empfinden wäre ein Sieg schon verdient gewesen. Magdeburg hatte quasi keine Chance oder vielleicht so eine allerhöchstens und die Lilien hatten schon einige gute Szenen, wo man auch den Ball hätte wirklich reinmachen können, wie du sagst, falsche Entscheidung getroffen. Also das Chancenplus war schon auf Seite der Lilien und das war genau das, wie Kofeld ja eigentlich auch spielen wollte. Er hat gesagt, lass Magdeburg den Ball und wir kommen in 5 bis 10 Situationen pro Spiel und die müssen wir nutzen. Und er hatte diese 5 bis 10, also es waren eher 5 als 10 Situationen. aber man hat sie halt nicht genutzt und das fand ich Stefan, enttäuschend.
Nur kurzer Einwurf, wir hatten einen X-Goal-Wert, ich bin jetzt kein Fan der ganz großen Statistiken, aber X-Goal-Wert von 0,89, das ist für eine Heimmannschaft einfach erbärmlich, das muss man so deutlich sagen. Also nichts, also das, trotz allem, das ist zu wenig, es ist einfach viel zu wenig.
Es war, will ich dir überhaupt nicht widersprechen, wenn wir beim Thema X-Goal wert sind, fand ich ja sehr faszinierend. Florian Kohfeldt hatte vor dem Spiel gesagt, Magdeburg hätte zuletzt einen X-Goal wert von über 6 gehabt und kein Tor geschossen. Ich habe es nicht wirklich, ich muss sagen, ich habe es nicht nachgeprüft, das kommt mir auch utopisch hoch vor, einen X-Goal wert von 6 und kein Tor zu machen, aber davon war gegen Darmstadt überhaupt nichts zu sehen. Also, dass die irgendwie nach vorne sich Chancen herausspielen, gar nicht. Also, da war wirklich wenig. Und da fand ich halt auch, und deswegen beantworte ich die Frage zumindest so, Dreierkette war nicht schuld. Die hat einen guten Job gemacht und dafür gesorgt, dass Magdeburg keine oder so gut wie keine Chance hatte vor dem Darmstadt-Tor. Was immer ein bisschen Problem ist, ist, dass wenn du mit einer Dreierabwehrkette spielst, dass selten mit einer Doppelsechs gespielt wird, weil dann ist die Mannschaft, Jakob, kannst mich vielleicht auch korrigieren, aber zu konzentriert, da hat so einen Block vor zentral defensiv, wo dann 5 Spieler mit den Doppelsechsern und den 3 Innenverteidigern stehen und das ist keine gute Raumaufteilung. Deswegen hat Kohfeldt hat den zweiten Sechser opfern müssen, deswegen hat er nur Akiyama gespielt. Und und da ging halt dann im Spiel nach vorne auch nicht so viel, wobei man auch Akiyama, wenn ich nicht die Schuld geben müsste, sondern Nick, du hast es gesagt, Cornedor war nicht gut, Richter war nicht gut. Bei Richter, der hat mir schon fast leid getan. In der Pause hat irgendjemand geschrieben, Mensch, was ist mit dem Marco Richter heute los? Habe ich eine WhatsApp bekommen. Aber der hat gekämpft, das hast du echt gesehen. Es ist ihm nichts gelungen, aber der war bis zum Ende, hat er sich echt den Arsch aufgerissen. Insofern, also war so ein Tag, wo so nicht alles funktioniert, aber ich fand jetzt von der Einstellung, Konzentration hat gefehlt, aber Kampf war es nicht, der gefehlt hat. Also das auf jeden Fall.
Ich finde, man hat auch, also als ich heute die Highlights gesehen habe, hat man so, also ich habe ein anderes Gefühl gehabt nach dem Spiel, als ich es live geguckt hatte und jetzt, als ich die Highlights gesehen habe. Und in dem Punkt stimme ich dir zu, Stefan, dass die Highlights gesehen und von den Torchancen her wir besser dran waren, weil wenn wir uns die Torchancen angucken, die waren alle sehr zentral geschossen oder auch Hornby, der dann, wo, glaube ich, Cornedor durchlässt, ne, und Hornby zum Abschluss kommt, der den dann zu genau unten links reinschießen möchte und ein, zwei andere Situationen oder was auch in Expected Goals Wert nicht mit reinkommt, ist beispielsweise auch ein Lidbeck, der eigentlich gut geschickt wird und dann irgendwie so einen halbhohen Ball in die Mitte versucht reinzuspielen, obwohl er eigentlich noch flach fest reinschießen muss, war auch innerhalb der ersten Halbzeit. Aber ich muss auch auf der einen Seite, dann verstehe ich auch, was Nick sagt, weil ich habe nach dem Spiel das Gefühl gehabt, so, das war kein gutes Spiel, so, es ist auch irgendwie auch einige Ballverluste, unnötige und nicht clever zu Ende gespielt, gemischte Gefühle, würde ich sagen.
Ja, also ich glaube, das hat keiner wirklich ein gutes Spiel gesehen. Die Frage ist ja, wie schlecht, wie besorgniserregend das ist. Wir haben über Richter, über Cornedor gesprochen. Wir müssen auch über Sergio Lopez sprechen. Tatsächlich, der hat keinen guten Tag erwischt. Also das war wirklich schon vorher sah das einfach nicht gut aus. Er hat die gelbe Karte bekommen, taktisches Foul kann man geben. Muss man ihn dann auf den Platz, muss man ihn dann rausnehmen? Also bestimmt nicht wegen der gelben Karte, vielleicht wegen der Leistung, aber dann ist die Frage, wen bringt er denn dann? Also das ist Matze Wader, das muss man tatsächlich auch sagen. Der jubeln jetzt alle, wir freuen uns alle, dass er wieder dabei ist, aber hey, der hat fast 14 Monate kein einziges Pflichtspiel gemacht und der braucht echt noch Zeit. Also das war gestern, glaube ich, auch eher eine symbolische Geste. Man sollte nicht jetzt darauf hoffen, dass der den Sergio Lopez ersetzen wird. Ob man den zur Halbzeit hätte auswechseln können, Papela, waren wir auch sehr zwiegespalten, ob er das wirklich gut gemacht hat auf der Rechtsaußenverteidigerposition. Insofern, ja, also war jetzt auch nicht viel, viel zu machen. Also er kam auch schon wieder, der Trainer hat sich vercoacht, er hätte Lopez runternehmen müssen. Ja, wen hätte er bringen sollen? Weiß ich nicht. Also hättet ihr Lopez runtergenommen?
Ja, ich hätte ihn runtergenommen. Ich habe laut, das war das eine Mal, wo ich am Strand laut gebrüllt habe, weil ich finde, es war eine gelb-rote Karte mit Ansage. Der war so unsicher und der Schiri ist eine Katastrophe gewesen. Also die gelb-rote muss man nicht geben, überhaupt nicht. Aber wenn er sie nicht da bekommen hätte, hätte er sie irgendwo anders bekommen. Der hatte einfach zwei linke Füße an dem Tag und ich verstehe nicht, dass man ihn so lange drauf lässt. Dann hätte man irgendwie umstellen müssen, irgendwie improvisieren. Das sind alles Profifußballer, die müssen auch mal für eine begrenzte Zeit von 20, 30 Minuten einen Rechtsverteidiger mimen können. Das ist für mich, also das war für mich tatsächlich ein Fehler, den nicht auszuwechseln. Da bleibe ich dabei.
Jakob, fandst du auch eine gelb-rote Karte mit Ansage?
Also, ich meine mich richtig zu erinnern, die erste gelbe Karte hat er sich ja bei einem dummen, in Anführungsstrichen, Konter gefangen. Wo er dem,
taktisches Foul.
Ja, genau, taktisches Foul. Völlig unnötig, weil wir waren eine Überzahlsituation. Sowas kannst du ziehen, wenn du irgendwie in der Verteidigerposition 2-3 bist und merkst, okay, das könnte eine gefährliche Torchance werden, aber das war völlig unnötig, in dieser Situation den Foul zu ziehen, das Foul zu ziehen und ja, also ich meine, jetzt reden wir über, also die Schiedsrichter sind, glaube ich, auch alle einig, war überhaupt keine gute Leistung. Er hat den Ellbogen bei Masa ja nicht gesehen, wo man einen Freistoß pfeifen kann und sehr kleinlich auch hier und da gepfiffen, völlig überfordert gewesen. Und wenn wir jetzt Lopez gelb-rote Karte nehmen in der Situation, wenn Lopez ein bisschen, beziehungsweise der Gegenspieler ein bisschen kleiner ist oder noch ein bisschen größer, dann trifft, sagen wir mal, der Gegenspieler ist größer, dann trifft er ihn mit dem Kopf an der Brust, dann ist es vielleicht dann keine Gelb-Rote und so sieht es halt auch blöd aus, wenn er mit dem Kopf gegen Gesicht prallt, ne, und da kann ich schon ein bisschen verstehen, dass man dann gelb-rote Karte zückt. Allerdings auch so ein bisschen, wenn man die, also wenn ich ein bisschen die Fanbrille aufziehe, dann hätte ich auch gesagt, den kann man eigentlich noch durchlaufen lassen. Aber es war sinnbildlich für die Leistung von Lopez. Zwei halbhohe Bälle in die Mitte gespielt, da kann ich mich dran erinnern, wo ich mir denke, also sorry, ich bin jetzt kein, ne, ich bin kein Profifußballer und mein Kreisliga-Fußball kann man jetzt auch nicht vergleichen mit den Profis, aber den wird nicht mal ich einen halb hohen Ball in die Mitte, das macht man einfach nicht. Mhm. Weiß nicht, also sehr unglücklicher Auftritt.
Ja, also keine Frage, also worauf ich nur hinaus wollte, ist, also wenn ein Spieler, du kannst nicht jeden Spieler, der die gelbe Karte hat, auswechseln. Das ist, und es gab halt für Lopez jetzt auch nicht so viel andere Optionen, deswegen weiß ich nicht, ob man ihn wirklich hätte runternehmen müssen. Und er war bis zur 82. Minute und diese Szene, ihr habt es ja auch beide gesagt, es war schon eine relativ harte Entscheidung. Da war Kofeld hat auch gesagt, war kein Ellenbogen oder sowas dabei. Schiedsrichter fand ich auch unglücklich, seit dem Anfang sehr viel laufen, fast zu viel durchlaufen lassen und dann in so einer Situation ist er dann plötzlich super pingelig und kleinlich. Also das war so, hat nicht gepasst für mich in der Konstellation. Mit diesem Kurs, den er am Anfang gefahren hat, so ich lasse viel durchgehen, ist er nicht durchgekommen. Und wenn er mitten im Spiel plötzlich Ausrichtung, Auslegung änderst, dann ist das ein bisschen komisch. Also wirkt auch auf mich nicht so souverän. Ja, es war so ein bisschen wirklich bedauerlich, weil zu dem Zeitpunkt stand Matze Bader schon zur Einwechslung bereit. Also, und es wäre wohl auch Lopez rausgegangen. Lopez konnte es nicht mehr erwarten, musste dann eher gehen. Das war etwas bedauerlich. So ist dann Bader zwar trotzdem noch zu seinem Einsatz gekommen, außerdem Bialek, aber Leon Klaassen, der auch kommen sollte, der musste auf der Bank bleiben nach der gelb-roten Karte. Eine Szene auch noch, weil wir hatten jetzt in den Ellenbogen Rempler oder sowas gegen Masaila und die Auslegung des Schiedsrichters. Das gab in der ersten Halbzeit noch so eine ganz, ganz kuriose, fast lustige Szene, fand ich. Da ist, Masunda? Musunda? Also dunkelhäutiger Magdeburg-Spieler. Auf Maglica aufgelaufen. Das war schon auch Maglica ein bisschen arm. Also der hat sich nicht aufgelöst und hat ihn schon noch auflaufen lassen. War auch ein bisschen hart. Jetzt vielleicht ein bisschen zu viel für Foul. Der hat sich echt wehgetan. Und dann kam, ist Magdeburg im Ballbesitz geblieben. Und dann kam irgendwann Barnes Artig, ja auch Ex-Lelien-Spieler und so ein richtig kleiner Giftzwerg und hat seinen eigenen Spieler angemotzt. Wieso der denn liegen bleibt? Er soll doch aufstehen und sich nicht so anstellen. Und sie wären noch im Angriff. Und daraufhin hat sich Buko eingeschaltet. Und hat den Artig zusammengefaltet, er soll doch seinen Spieler, seinen Mitspieler in Ruhe lassen. Das war ganz lustig, ja, so ein bisschen Rangelei und Aufregung. Dazu muss man vielleicht sagen, dass Artig vielleicht auch nie, der wäre nie in die Situation gekommen. Mit seiner Größe wäre der bei Maglica wahrscheinlich gegen den Hüftknochen gelaufen und sowas kann man sich auch wehtun. Aber ja, also war so ein bisschen eine kuriose Szene da und lustig für Buco, der wirklich immer drin ist, egal ob für oder gegen. Und wenn sich ein Spieler verletzt, wird er sofort in die stabile Seitenlage gebracht und da sofort den Verletzten auch wieder geschützt. War, fand ich, eine sehr amüsante Szene. Ja, ansonsten gab es für mein Empfinden nicht so viel Amüsantes noch zu sehen. Ist euch noch irgendwas beim Spiel selber aufgefallen, wo ihr sagen würdet, das müssen wir noch mal vertiefen?
Also, Nick? Ich würde, nachdem wir so häufig Maglica kritisiert haben, würde ich den gerne mal ein bisschen herausnehmen. Ich finde, dass das, also es war mein Lilienspieler an dem Spieltag. Der hat 90% seiner Zweikämpfe gewonnen. Und er hat ja eigentlich immer so einen Wackler drin gehabt oder auch mehrere. Und diesmal war er wirklich sehr stabil, ein Fels in der Brandung da hinten. Offensiv noch Luft nach oben, das ist so ein bisschen der Wermutstropfen bei ihm. Das ist halt nicht die Spieleröffnung von Patrick Pfeiffer, das muss man ganz klar sagen. Er hat ein paar Mal versucht, den Ball in die Tiefe zu spielen. Das hat nie vom Timing her funktioniert, aber hinten hat er echt nichts anbrennen lassen. Das war eine sehr stabile Leistung. Also ich finde, da können wir wirklich ihn auch mal loben, nachdem wir ihn häufig so kritisch gesehen haben.
Ja, und man muss auch, weil wir, also wir sind ja immer sehr kritisch, ne, das ist ja auch, gehört ja auch dazu hier, man muss aber auch hervorheben, also seit 5 Spielen, glaube ich, Heimspielen nicht mehr verloren und wieder zu 0 gespielt, die 0 hinten gehalten und wir sind ehrlich, also die letzten 10, 15 Minuten hätte es auch, hätten wir auch ein dummes 1-0 fangen können und dann hätten wir eine ganz andere Miene verzogen heute. So können wir echt stolz sein, also in dem Sinne, wenn man sich die Tabelle anguckt, wir haben den 4. Platz mehr oder weniger in Anführungsstrichen gehalten, also wir halten uns oben und langsam teilt sich auch die Spreu vom Weizen, finde ich, wenn man sich die Tabelle anguckt, wer oben mitspielen wird und am Ende, ich glaube, Magdeburg mit der Spielerqualität, die werden auf jeden Fall noch aus diesem Loch rauskommen. Und wir haben mit 6 Gegentoren haben wir die zweitwenigsten Gegentore gefangen. Nur Schalke hat weniger und die haben 5 Tore gefangen.
Wir haben ja alle noch so eine Saisonprognose abgegeben und da hat jetzt, glaube ich, keiner was von Aufstiegsplätzen oder was gesagt. Ich glaube, erstes Drittel hatten wir alle so getippt und da sind wir drin und zwar sogar noch ein bisschen besser als erstes Drittel. Also unter 4. von erstes Drittel geht ja bis 6. Also insofern finde ich auch, es waren zwei Spiele, die nicht so gut waren, aber es ist echt Jammern auf hohem Niveau und für in dieser Liga finde ich auch bis jetzt, kann man bei aller Kritik also
das Einzige, Stefan, wo wir uns was überlegen müssen, wo wir so ein bisschen entschlüsselt wurden, wir tun uns wahnsinnig schwer, wenn wir aggressiv gepresst werden. Da ist wieder die nackte Panik manchmal angesagt gewesen, mit der Folge, dass Marcel Schuhn teilweise die Bälle wirklich sonst wohin gehauen hat. Also die waren postwendend wieder zurück. Ich finde, der Spielaufbau, da müssen wir uns was überlegen. Die pressen uns ohne Ende, die gehen auf den Pfeiffer, weil der erste Ball häufig bei Pfeiffer landet und der dann einen langen Vertikalpass spielt. Akiyama lässt sich zurückfallen, den haben sie auch zugedeckt. Also irgendwie, wenn wir aggressiv gepresst werden, dann finde ich, haben wir noch zu wenig Lösungen. Also da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir einen Plan C, D, E, F, G haben. Und gerade mit dieser Qualität, ich glaube, wir würden ja uns nicht so im Kreis drehen und so jammern, wenn wir eine andere Qualität im Kader hätten. Aber man sieht, da sind lauter gute Fußballer und irgendwie passt das jetzt die letzten 2 Spiele so seltsam wenig zusammen. Und ja, also man hat ja so ein Spiel wie in Düsseldorf vor Augen, da hat man mal gesehen, was möglich ist. Für mich das beste Spiel in der Saison bis jetzt. Und danach, ausgerechnet danach, wo wir, glaube ich, alle 3 Zentimeter größer waren, kommt dann so eine Delle. Zeigt natürlich, wie verrückt diese zweite Liga ist. Brauchen wir nicht drüber reden. Jedes Spiel ist irgendwie, gibt kaum Favoriten in dieser Liga. Es ist völlig bekloppt. Aber also nur mit dem Stiefel, den wir jetzt 2-mal gespielt haben, da wird es, glaube ich, dann auf Schalke wirklich, oder gegen Schalke jetzt 2 Spiele haben wir ja, das reicht nicht. Ich hoffe, dass wir da echt nochmal eine Schippe drauflegen. Und ja, jetzt können wir ja mal die Frage in den Raum stellen. Wir werden Lopez nicht haben auf Schalke. Also jetzt haben wir die Situation. Ja, was machen wir denn jetzt? Was würdet ihr denn vorschlagen?
Ja, das wird eine reine Dreierkette werden. Das ist, glaube ich, gibt es gar nichts anderes. Also, also ich glaube nicht, dass er gegen Schalke, dass Kofeld gegen Schalke Papela rechts spielen lassen wird, wieder als Außenverteidiger, und links Klaassen hat, war jetzt gegen Kiel auch nicht so ermutigend. Insofern, und die Dreierkette hat funktioniert. Also ich glaube, das läuft auf die Dreierkette hinaus. Ich würde mich sehr, sehr überraschen. Matthias Bader ist noch nicht weit genug für den Startelf-Einsatz. Das hat Kofeld gestern auch relativ deutlich gemacht. Und das finde ich auch kein Wunder nach, wie gesagt, fast 14 Monaten Pausen. Fabian Holland war schon in jüngeren Jahren als Linksverteidiger ein bisschen zu langsam. Deswegen hat er in den letzten Jahren auch immer auf der Sechs gespielt. Dass man den jetzt auf Schalke auf die linke Außenbahn stellt, das kann man auch nicht vorstellen. Und einen von den Offensiven dann nach hinten zu ziehen, jetzt wie, was weiß ich, Corredor oder Masaila, boah, das halte ich für ein relativ großes Risiko. Also die müssen, dann werden ja vermutlich dann irgendeine Wingback-Position einnehmen müssen, aber jetzt so als Außenverteidiger wären mutiges, Entschuldigung, ein mutiges Experiment. Wie seht ihr? Also Jakob, hättest du eine andere Idee außer der Dreierkette?
Ja, also vielleicht werden wir überrascht und wir spielen wirklich mit auf links außen mit Leon Klaassen und rechts Matthias Bader. Vielleicht die ersten 45 Minuten probiert man es und dann stellt man respektive dann auf die Dreierkette um. Weiß ich nicht, wir haben ja schon oft im Spiel heraus das System angepasst beziehungsweise umgeändert. Es ist auf jeden Fall sehr experimentell, was jetzt geschehen wird, aber es ist genau die Situation, die wir vorhergesehen haben, als wir am Ende der Transferperiode waren, als wir diese vakanten Positionen benannt hatten und gesagt haben hier, dass das dann, wenn es zu dieser Situation kommt, dass das dann eben eng wird, ne? Und jetzt sind wir in der Situation, wir können froh sein, in Anführungsstrichen, dass wir beide Systeme drauf haben. Na, das muss man ja auch positiv vorhalten, dass das fürs Team jetzt nichts komplett Neues wäre. Na, aber es gibt bestimmt auch einige unter euch, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Schalke gegen Hannover gesehen habt am Freitagabend. Ich habe es mir angeguckt. Okay, beide schütteln mit dem Kopf. Vielleicht gibt es ja jemanden in der Community, die das Spiel gesehen haben. Schalke hat hochgepresst oben, ne? Und Hannover hat sich schwer getan. Und das ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Ne? Wenn wir hoch angepresst werden, dann wird es sehr schwierig. Und es werden auf jeden Fall beides sehr kräftezehrende Spiele. Wir hatten jetzt Sonntag das Spiel, Freitagabend spielen wir direkt auf Schalke, dann unter der Woche zu Hause im Pokal. Wird spannend, sportlich, sage ich euch. Also ja. Ja, also das Fußballherz kann sich freuen, aber die Pumpe geht schon langsam los. Also.
Ja, Nick, aber sag du, wie würdest du aufstellen, wenn nicht Dreierkette?
Also ich glaube, dass Papela reinrücken wird in die Mannschaft, weil auf Schalke brauchst du wirklich, Entschuldigung, dass ich das sage, dicke Eier. Und ich glaube, das ist kein Spiel, um Matze Bader aufzubauen. Und Leon Klaassen hat leider häufig auch mit seinen Nerven ein bisschen zu tun gehabt. Das war zumindest mein Eindruck. Ich glaube, dass die beiden nicht für diese Atmosphäre auf Schalke die richtigen wären. Ich glaube, dass er mit Papela spielen wird. Muss mal gucken, was er dann für eine fluente Position hat, wo er ihn dann da hinsetzt. Aber auch Dreierkette definitiv. Und dann müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt die Schalker Stärken auch nicht so auf dem Zettel, ob die mehr über die Außen kommen oder übers Zentrum. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber da wird das Trainerteam ja sicherlich eine Lösung haben. Aber also wir müssen mutig spielen. Das ist definitiv so. Also so hinten einigeln, wie wir es jetzt zweimal gemacht haben, das wird nicht funktionieren. Wir müssen, also ich glaube, Schalke hat, wenn Wackler, dann tatsächlich auch hinten. Die haben echt Offensivqualitäten in diesem Jahr und da müssen wir sie halt hinten beschäftigen. Und das heißt, wieder mutiger werden, wieder das, was wir uns ausgezeichnet hat, auch in Düsseldorf, zeigen. Und ja, also bleibe optimistisch, aber es sind jetzt wirklich richtungsweisende Wochen, das sagt man zwar immer so schön, aber das sind jetzt schon zwei Spiele, da hängt schon ein bisschen was dran, das muss man ganz klar sagen.
Ja, und man muss jetzt das Spiel gegen Schalke auf Schalke überstehen, dann ist Lopez wieder da, das eröffnet ein paar mehr Möglichkeiten immerhin und ja, Matze Bader wird auch mal kommen, Fabian Nürnberger wird nicht ewig lang fehlen und die Dreierkette war, na, ich wiederhole mich, eigentlich nicht schlecht und eigentlich auch nicht, die Probleme lagen anderswo. Ja, soweit, glaube ich, sind wir mit dem Sportlichen fertig, wir haben aber noch ein anderes
ganz großes kurz
Ereignis, war da noch was? Jakob, wolltest du noch was sagen?
Nee, sorry, mich würde es mal interessieren, vielleicht ist das ja auch für die Community interessant. Wie rum hättet ihr das denn gerne? Sieg auf in der Liga oder lieber Sieg im DFB-Pokal?
Beides, Jakob.
Hallo, was ist das für eine Denke?
Ja. Dann sag ich mal, in der Liga unentschieden und im DFB-Pokal weiterkommen, das würde ich doch auch mitnehmen, oder nicht?
Ja, das würde ich sofort auch mitnehmen. Ein Unentschieden auf Schalke wäre super. Also auf jeden Fall weiterkommen, weil es geht ja auch um Mäuse im Pokal und das wäre schon super, wenn wir da weiterkommen.
Ich glaube, Florian Kohfeldt hat auf Schalke noch nie verloren. So wie er, glaube ich, gegen Magdeburg noch nie gewonnen hat. Aber diese Statistiken nicht so wertvoll. Gut. Ja, also ich fände es natürlich aus Lilien-Sicht schön, wenn sie beides gewinnen würden. Wie gesagt, letzte Saison gab es ja auch ein 5:3 auf Schalke und das Heimspiel gegen Schalke hat man auch gewonnen. Aber ja, nicht in der Liga verlieren und im Pokal weiterkommen ist natürlich auch, klingt auch ganz gut, ja. Ja, sportlich, wie gesagt, haben wir es soweit, aber es gibt noch ein anderes großes Ereignis. Wie gesagt, heute ist Montag, morgen am Dienstag wird ein neues Präsidium gewählt beim SV Darmstadt 98. Kleiner Spoiler, Nick ist nicht im Präsidium, er ist in Griechenland. Es sind die Leute, die schon bekannt sind, das ist keine große Überraschung. Markus Pfitzner wird die Nachfolge von Rüdiger Fritsch antreten, er muss noch gewählt werden, aber das gilt als Formsache, es gibt keinen Gegenkandidaten. Anne Baumann, Volker Haar bleiben dabei als gewählte Präsidiumsmitglieder, außerdem kommt noch Arndt Zinhardt, dazu, Ex-Finanzvorstand der Software AG, Verwaltungsratsmitglied, einer, der den Lilien über viele Jahre verbunden ist, der damals bei der Software AG mit dem Sponsorenvertrag eingefädelt hat und Roy Reinelt, der hat Doppelnamen, ich habe den zweiten Namen nicht vergessen. Entschuldigung, Roy, tut mir leid. Also der Roy kommt noch dazu, der dem Verein auch seit vielen Jahren verbunden ist über die FUFA und gleichzeitig, was den Job angeht, so im Bereich Digitalisierung oder sowas sehr, sehr unterwegs ist. Also durchaus auch ein bisschen Veränderung und Kontinuität, alles in einem. Ich sag's mal ganz platt so in die Runde. Wie seht ihr dem entgegen? Vielleicht zuerst Jakob. Ich glaube, Nick kann sehr viel dazu sagen.
Also zunächst mal Ehre, wem Ehre gebührt. Ne? Also hier an der Stelle Rüdiger Fritsch. Und was er an der Arbeit geleistet hat, die letzten 13, 14 Jahre, wie sich der Verein entwickelt hat. Alle Ehre, so ich bin damit aufgewachsen, ich bin jetzt Ende 20 und von der Jugend weg bis jetzt kann ich nur stolz drauf sein, wie auch im Lilienblog Interview zu lesen war, ne, Rüdiger Fritsch gesagt hat, stolz die Lilie auch am Auto zu tragen mit dem Aufkleber und ja, ich freue mich auf das, was kommt, ich bin sehr gespannt, ich glaube ja, dass viel Veränderung nicht eintreten wird, so aus dem, was ich jetzt so im Umfeld wahrgenommen hatte und so als Fan betrachtet habe. Allerdings glaube ich auch nicht, dass eine große Aufbruchstimmung jetzt innerhalb der Lilienfamilie da gewesen ist, weil es eben die letzten 13, 14 Jahre auch einfach entsprechend gut lief. Ne? Und deswegen, ich werde morgen als Mitglied bei der Mitgliederversammlung sein, werde mich gedanklich mit der Tagesordnung erst dann morgen mit befassen und freue mich dann auf den Austausch abends dann und werden ja dann vielleicht nach dem Schalke-Spiel über einige Sachen noch reden können.
Nick.
Wenn dann die Abstimmung durchgezogen wurde.
Ja, genau. Also jetzt es wäre ein Wunder, wenn es anders kommen würde. Also aber eigentlich, dadurch, dass es keine Gegenkandidaten gibt, sieht es so aus, als würde das vorgeschlagene Präsidium dann tatsächlich auch in Amt und Würden übergehen. Nick, wie siehst du es?
Ja, erstmal bedauere ich es natürlich, dass ich nicht da sein kann. Das ist als Mitglied voller Leidenschaft natürlich echt kacke. Und ich hoffe, dass da in Zukunft auch digitale Möglichkeiten geschaffen werden. Das ist für mich zeitgemäß. Der Urlaub war lange gebucht, deswegen kann ich leider nicht da sein. Nochmal ein Wort zu Rüdiger. Ich finde auch, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, Wir alle haben ja auch die dunklen Zeiten erlebt und der Umschwung, der Aufbruch ist eng mit seinem Namen verbunden. Er war ein super Aushängeschild mit seiner trockenen Art, mit seinem Humor, mit seinen manchmal überspitzten Formulierungen und seinen Metaphern hat er uns, glaube ich, auch alle sehr unterhalten. Es gab nur eine Ausnahme, aber das wissen wir alle und ich nehme es auch nicht mehr in den Mund. Ich glaube, da ist auch genug drüber gesprochen worden, dass da manche, zumindest mal eine Äußerung überhaupt nicht glücklich war. Und drum werfe den ersten Stein so ungefähr. Also wer macht schon keine Fehler in so einer langen Amtszeit? Finde ich, hat er auch ganz gut reflektiert in dem Interview im Lilienblog mit dir, Stefan. Also alles, also wirklich auch zum richtigen Zeitpunkt, finde ich, geht er. Das ist ja auch häufig mal so ein Thema. Er hat kein Patex am Hintern und verlässt jetzt den Verein. Ich werde ihn vermissen tatsächlich auch auf der Tribüne. Hat er gesagt, er hat sich jetzt Enthaltsamkeit verordnet. Das finde ich schade, aber auch irgendwo konsequent und gut. Zum neuen Präsidium. Ja, ich bin einfach mal gespannt. Also die größten Fehler werden in der Regel dann gemacht, wenn es alles in ruhigem Fahrwasser ist. Und das muss man einfach sagen. Und wir stehen super gut da. Die Stimmung wäre definitiv auch nicht nach Revolution gewesen in Darmstadt. Wir freuen uns alle als Lilien-Fans, wie es momentan läuft. Aber Rüdiger hat ja auch im Interview anklingen lassen. Das sind also nicht meine Gedanken. Und die hat, glaube ich, jeder, der sich mit dem Verein ernsthaft auseinandersetzt. Wir müssen uns schon die Frage stellen, was ist in 5 Jahren? Der Fußball hat eine gewisse Entwicklung jetzt angenommen und die Kluft zwischen Arm und Reich, zwischen Mittelstand und Vermögen wird immer, immer größer. Das kann man nicht nur mit Tradition beantworten und mit rückwärtsgewandten Gedanken. Also da braucht es eine Agenda und ich bin sehr gespannt, ob wir vielleicht auch morgen da mal was hören werden, weil bisher ist es ein sehr ruhiger, es ist ja nicht mal ein Wahlkampf, es ist, ich weiß gar nicht, es gibt keinen Begriff dafür. Das ist ja auch ein Zeichen von Zufriedenheit und Ruhe, ist alles gut. Aber ich bin einfach gespannt, was da so alles auf der Agenda steht. So ein paar Sachen sind ja jetzt schon eingeleitet worden. Man hat mit Sportfive Vermarkter an Bord geholt. Denke ich, um die eigenen Aktivitäten da ein bisschen zu unterstützen. Da ist, glaube ich, jetzt im Sommer war es eher eine schwierige Zeit, um neue Sponsoren zu finden. Das wird nicht einfacher. Der Elektrobetrieb, wie früher, mein Patenonkel war ja der Elektroadelmann. Sowas gibt es nicht mehr, dieses alte Mäzenentum, wo 1, 2, 3 Mittelstandsunternehmen mal ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen haben und damit den Profifußball finanziert haben. Das wird nicht ausreichen. Wir müssen schauen, wie wir unabhängiger vom Fernsehgeld und vom sportlichen Erfolg werden und da neue Wege gehen. Und also es ist eine Herausforderung. Die Satzung muss umgeschrieben werden, muss zeitgemäß formuliert werden. Wir brauchen einen hauptamtlichen Vorstand und wir brauchen einen Aufsichtsrat. Das sind die Sachen, die ich für absolut zwingend erachte in den nächsten Wahl, Legislaturperiode, so heißt es. Da wünsche ich hoffentlich dem Präsidium, dass sie mit Werf an die Sache gehen, nicht nur bewahren, aber so schätze ich das Team auch nicht ein. Und wir werden da interessiert und auch kritisch, denke ich, draufschauen und ja, mal schauen, was sich so tut in nächster Zeit. Das so von meiner Seite.
Gut, eine flammende Rede mit vielen, vielen Aspekten. Wir sind gespannt, was da passiert. Ich muss auch noch zu Rüdiger Fritsch ein paar Worte sagen. Ich glaube, das erste Interview habe ich mit ihm 2013 geführt. Und seitdem haben wir uns also über 10 Jahre begleitet, sind uns immer wieder begegnet, haben uns ausgetauscht. Und das ist wirklich für den SV Darmstadt 98 ein absoluter Glücksfall gewesen. Muss auch sagen, dass man die Verdienste von Hans Kessler davor nicht vergessen darf, der auch Rüdiger Fritsch ins Boot geholt hat. Also auch ein ganz wichtiger Mann. Rüdiger Fritsch hat da sehr viel auch erzählt. Ihr habt die Lilienblock-Interviews erwähnt, wo er sich wirklich auch sehr viel Zeit genommen hat, auch sehr viel über früher noch erzählt hat, auch interessante Aspekte so am Rande, so zum Beispiel, dass es da damals möglicherweise auch nicht Dirk Schuster, sondern André Breitenreiter hätte werden können als Trainer. Wer weiß, wie die Entwicklung da gelaufen wäre. Also eine spannende Geschichte, also auch so ein paar Details, was für ihn das entscheidende Spiel war. Er hat so viel erzählt, wir hatten eine Stunde Zeit, was schon nicht selbstverständlich ist, weil er echt ein langes Interviewprogramm hatte für dieses Lilienblock-Interview, was auch teilweise beim Kicker gibt. In einer bisschen anderen Zusammensetzung. Und dann waren wir fertig und ich habe gesagt, boah, jetzt eine Stunde und ich muss weiter und ich habe den nächsten Termin. Und meinte, ja, ich hätte jetzt aber gern noch, gerade zum neuen Präsidium möchte ich noch ein paar Sachen sagen, dann lass uns doch noch mal einen zweiten Termin machen. Und das habe ich, also das erlebt man sonst eigentlich nicht. Man kann wirklich als Journalist dankbar sein, wenn man mit solchen Personen, die auch viele Interviews geben, mal einen kurzen Zeitslot bekommt. Und er hat sich eine Stunde Zeit genommen und dann gesagt, ich möchte jetzt aber noch was sagen. Und deswegen haben wir noch mal eine halbe Stunde, dann zwei Tage später vereinbart. So ist auch großartig. Und das zeigt auch, was das für ein Typ ist. Manche fanden ihn ja auch vielleicht ein bisschen arrogant. Ich glaube, man braucht so eine gewisse Arroganz auch in dem Amt, weil man als Präsident immer der Arsch ist. Man wird von überall angepisst. Also du kannst es nie allen recht machen. Man muss es auch so ein bisschen ablaufen lassen. Und was er ganz wichtig gesagt hat, es gab Kritik, es ist nicht alles richtig gewesen. Vieles kann man auch erst im Nachhinein als richtig oder falsch beurteilen. In dem Moment muss es irgendjemand entscheiden, ob man mit einem Thorsten Frings, Thorsten Lieberknecht verlängert. Oder auch bestimmte Aussagen, die er getätigt hat, wie hat er schon so schön gesagt, aus dem Obstbereich. Alles Sachen, wo man sagen kann, okay, hätte man anders machen können. Aber wenn wir jetzt mal Hand aufs Herz, das sind alles keine existenziellen Sachen. Ja, das ist irgendwie, das hätte man anders machen können, aber es ist nichts, wo der Verein irgendwie ein Vermögen verloren hat, in die Insolvenz geschlittert ist, sportlich abgestiegen ist oder Ähnliches. Das sollte man sich auch vor Augen führen. Es ist die erfolgreichste Zeit in der Vereinsgeschichte. 3 Jahre Bundesliga, finanziell steht man auch ordentlich da, hat ein Stadion, was man jetzt langwierig abbezahlt, aber dann man hat ein eigenes Stadion. Also das hätte man sich, als er angefangen hat, als Vizepräsident, da waren die Lilien insolvent. Das ist wirklich, und das ist, ich glaube, vor dieser Leistung kann man sich gar nicht tief genug verbeugen, wenn man es mit den Lilien hält. Und deswegen toller Präsident. Und ich bin wirklich gespannt auf Markus Pfitzner, den ich auch sehr schätze, der aber ein ganz anderer Typ ist, das muss man auch sagen, der sicher auch Sachen anders machen wird. Und ja, da bin ich gespannt. Ich glaube, er hat auch ein gutes Team und er kennt den Verein auch gut. Und ja, von hier aus kann ich auch nur da die besten Wünsche richten, dass es für ihn und für den Verein gut läuft dann. Soweit mein Plädoyer und Dank auch noch an Rüdiger Fritsch, den man wirklich immer wieder wiederholen muss, weil er für mein Empfinden auch manchmal relativ schlecht weggekommen ist, gerade in den letzten Jahren. Gut, damit sind wir soweit fertig, glaube ich. Habt ihr noch was auf der Liste, Jakko, Nick? Nicht? Okay, dann werdet ihr Jakko und Nick nach dem Schalke-Spiel wieder sehen. Vermutlich. Mich nicht. Ich bin privat verhindert. Bin dann, wenn wir eine Aufnahme nach dem Pokalspiel machen, bin ich da auf jeden Fall wieder dabei. Ansonsten.
Sag doch, wie es ist, Stefan. Die ganze Community muss dir am Samstag zum Geburtstag gratulieren. So sieht's aus.
Spoiler. Alles klar.
Und du gibst dann eine Runde Freibier beim nächsten Heimspiel alle.
Dazu brauchen wir
beim Stammtisch.
Statt der bislang 10 Ehrenhainer brauchen wir da 100 Ehrenhainer, dann gebe ich auch was aus. Ja. Also, ja, das macht gut. Ja, gut, dass du es noch gesagt hast. Ich hätte es fast vergessen. Unterstützt uns, ja. Unterstützt uns. Abonniert uns. Schickt uns super Thanks. Werdet Ehrenhainer. Unterstützt den Lilienblock. Wir machen das hier mit viel Spaß und Freude, aber wenn ein bisschen Geld dabei abfällt, dann freut uns das auch sehr. Wir können unser Angebot ausweiten und die ganze Zeit, die wir hier sind, machen wir keine anderen Sachen, da verdienen wir kein Geld und nichts. Insofern, ihr tragt dazu bei, wenn ihr uns unterstützt, wenn es euch gefällt und wir haben das Gefühl, dass es vielen gefällt, aber noch nicht alle, denen es gefällt, uns unterstützen. Deswegen nochmal der Appell und ja, Ist ja auch, wär auch ein Geburtstagsgeschenk für mich dann, wenn wir da noch ein paar Unterstützer dazu bekommen. In diesem Sinne, das heißt aber nicht, dass ich dann das Geld verjubel, ne? Also, das also, in diesem Sinne, Nick, dir noch einen schönen Urlaub, Jakob, dir auch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dahin, mach's gut, ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt, Tor, Tor, Tor für Darmstadt!